Der Wahl als Wille und Vorstellung, titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und sollten Sie nicht gerade von der Rückseite des Mondes zurückgekehrt sein, wissen Sie, es geht um das bedauernswerte Tier, das in der Ostsee gestrandet ist. Zwar spielte der FAZ-Titel auf die Welt als Wille und Vorstellung des Philosophen Arthur Schopenhauer an, doch was es mit Wahl und Mensch überhaupt auf sich hat, ließ sich Lennart Laberenz von der Psychologin Uta Jürgens erklären, Expertin für Mensch-Tier-Verhältnisse. Jedes Wildtier, sagt sie, sei eine Projektionsfläche für menschliche Gefühle. Wale eigneten sich besonders, weil sie groß und selten seien. Außerdem bewohnten sie eine für Menschen nur mit Hilfsmitteln ergründbare Tiefe. Der Wal navigiere einen unbestimmten Raum. Eine derart große Leerstelle muss mit Zuschreibungen der Beobachter gefüllt werden. Das können Sehnsüchte sein, Ängste, Vorstellungen von Reinheit, Stille oder Freiheit. Dazu, erklärt Uta Jürgens, verkörpere ein Wal relative Harmlosigkeit. Brennender wird alles, weil der harmlose Wal in einer Geschichte der Verdrängung schwimmt. Lassen wir uns diesen Punkt, das Schwimmen in einer Geschichte der Verdrängung, genauer erklären. Jürgens vermutet, dass uns grundsätzlich klar ist, dass wir die Natur verwüsten. Meeren geht es schlecht, sie verkommen um Fischfarmen herum zum Pfuhl, die Ostsee ist stellenweise tot. Vor der Dimension der Probleme flüchten wir in Fatalismus. Die nächste Kreuzfahrt fällt dann auch nicht mehr ins Gewicht. Wenn aus all dem aber ein Wal auftaucht, fliegen ihm auch Herzen von Menschen zu, die sonst vielleicht kein Problem damit haben, Säugetiere schlachten zu lassen, um sie zu essen. Im gestrandeten Wal bündelten sich Empfindungen von Schuld. Ihn retten zu können, beruhigt. Klimawandel und Artensterben scheinen übergroß, aber beim Wal sind wir noch wirkmächtig. Uta Jürgens in einem FAZ-Artikel von Lennart Laberenz. Unter dem Titel »Wal erlöse uns« erklärte Kathleen Hildebrandt in der Süddeutschen Zeitung, warum sich Menschen gelegentlich gern vorstellen, Tiere zu sein. Die Tierperspektive einzunehmen ist schönster Eskapismus, weil sie ein Ende der ewigen Selbstbespiegelung verspricht, eine Befreiung von dem, was der Soziologe Helmut Plessner die exzentrische Positionalität des Menschen genannt hat. Der Mensch lebt nicht nur in seiner Umwelt, sondern kann sich als Subjekt von sich selbst distanzieren und sich als Objekt betrachten. Und klar, das mag die Voraussetzung für alle Errungenschaften des Menschen sein, aber es ist auch sehr, sehr anstrengend. Wäre es nicht angenehm, ja meditativ, stattdessen einfach mal komplett instinktgeleitet ein paar Weltmeere zu durchschwimmen? Vielleicht malen Sie sich nachher aus, ein Wal zu sein. Hören Sie aber bitte vorher, was Rainer Hagenkort, der das Institut für Theologische Zoologie in Münster leitet, passend zu Ostern in einem Interview mit der Tageszeitung verlautbarte. Jesus vergleicht sich in einem der Evangelien mit dem Propheten Jona aus der hebräischen Bibel. Seine Geschichte kennen ja manche noch. Gott will, dass Jona in Ninive als Prophet auftritt, weil die Menschen dort sündigen. Aber Jona will nicht und fährt mit einem Boot in die entgegengesetzte Richtung. Jona wird ins Meer geworfen, es kommt ein Wal und verschlingt ihn. 3 Tage und 3 Nächte verbringt Jona im Bauch des Wals, das ist hochsymbolisch, denn Jesus verbringt dann ja 3 Tage und Nächte im Grab. Rainer Hagenkort in der Taz. Tja, in der Bibel ist tatsächlich von der Auferstehung Jesu am 3. Tag die Rede, doch zwischen 3 Tagen liegen nicht 3 Nächte, wie Hagenkort unterstellt, sondern 2. Um österlich zu bleiben, in der SZ startete die Pfarrerin Johanna Haberer einen theologischen Selbstversuch. Sie ließ sich von der KI eine Osterpredigt schreiben. Wo ist in dieser Predigt eigentlich Gott? Die KI erscheint mir wie eine Lügnerin, die möglichst wolkig von Dingen spricht, von denen sie keine Ahnung hat. In der Glaubwürdigkeitspsychologie weiß man, dass sich gute Lügner am besten allgemein halten, um nicht überführt zu werden. Die Glaubwürdigkeit offenbart sich in der Konkretion, im erlebten Detail. Wahrheit ist immer konkret. Was meine KI mir präsentiert, ist intelligente Schwindelei. So Johanna Haberer, die in der SZ auch eine Ermahnung von Papst Leo XIV. Zitierte. Bereitet eure Predigten nicht mit künstlicher Intelligenz vor. Wir nutzen die Sentenz von Papst Leo als Überleitung, denn die Tageszeitung Die Welt führt ein Interview mit Maximilian Kiener, einem Experten für Ethik in der KI, und wollte von ihm wissen, ob man sich als Mensch bei ChatGPT nach erbrachter Leistung bedanken sollte. Nein, meinte Kiener. Manche sagen sogar, man soll es auch nicht, weil die Höflichkeitsfloskeln nicht nur die Illusion der Anthropomorphisierung nähren, sondern auch die Textmenge steigern. Und das erhöht den Energieaufwand, was wiederum die Nachhaltigkeit verschlechtert. Überspitzt gesagt, Höflichkeit kostet uns den Regenwald. Wohlgemerkt, China sprach in der Welt von der Höflichkeit gegenüber Chatbots. Nicht nur mit Datenmüll im Besonderen, mit Müll im Allgemeinen befasste sich die Wochenzeitung Die Zeit in ihrem Feuilleton Aufmacher, in dem Raoul Löbbert eine hübsche Sentenz eines Kollegen erwähnte. Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Lieferketten, schrieb Bernd Ulrich in der Ausgabe der Zeit, die nun meinen Papiermüll füllt. Stimmt. Nur drücken die Ketten weniger, wenn man dem Menschen weismacht, dass er sich freikaufen kann von ihnen, wenn er glaubt, dass es im Naturkostladen nur Natur gibt und dass die Müllabfuhr den Müll nicht nur abholt, sondern wegzaubert. So lebt jeder seinen Widerspruch und wird blind für das, was er zu den Mülltonnen herunterträgt. Nicht zuletzt erwähnt der Zeitautor Löbbert, dass Unterwasserforscher 2019 in fast 11.000 Meter Tiefe im Marianengraben eine Plastiktüte gefunden haben, was uns gedanklich zu dem Wald zurückbringt, mit dem wir diesen Wochenrückblick begannen. Doch der endet hier. Wir wünschen Ihnen frohe Ostern und verabschieden uns mit einer SZ-Überschrift, die garantiert Falsches verspricht, aber Ihnen vielleicht trotzdem einen Moment kontrafaktischer Erleichterung beschert. Sie lautet: Tada! Alles wird wieder gut.